Die zweite Liga ist wie immer erstklassig. Was hat sich getan im Unterhaus? Das besprechen wir heute. Nico Becksmann hat direkt eine Erkenntnis, die er mit euch teilen möchte. Herzlich willkommen, Nico, bitte. Was ist deine Erkenntnis?
Es ist nicht mehr die beste zweite Liga aller Zeiten. Wir müssen uns an der Stelle, es tut mir sehr leid da draußen, auch an liebe Teilnehmer der zweiten Fußball-Bundesliga, aber wir müssen da weiter ins Auge blicken. Es ist halt nicht mehr Superlative. Es ist halt wieder eine richtige zweite Liga, die spannend ist. Ich finde, das hat auch der Spieltag wieder gezeigt. Ja. Ne? Und Hashtag Heimsiege. Aber es ist halt einfach eine zweite Liga.
Es ist eine zweite Liga, ja. Was mich so ein bisschen erstaunt, ist, dass durchaus einige Vereine, von denen ich gedacht hätte, komm, jetzt seid ihr mal dran. Jetzt so, die kacken ab. Also namentlich zum Beispiel Hertha, auch Bochum kackt ab.
Lass mal von unten anfangen, weil wenn du dir das anguckst, ist schön, wenn ich direkt reingehe. Wir reden
ab.
Ja, genau. Wir haben uns ja alle darauf geeinigt. Übrigens, herzlich willkommen, Tobias. Es ist ja schön, dass du auch da bist.
Düsseldorf kackt ab.
Wir konnten uns ja im Saisonbeginn in der Prognose so auf eine Top 6 einigen.
Ja. Ja.
Das sind die Top 6 Teams. Das sind der 17., der 16., der 14. und der 12.
Und dazu der Erste.
Der Erste. Aber und dazu noch eine Truppe, von der wir gedacht haben, die könnten vielleicht, und eine, die eventuell überrascht. Die Liga kann mich doch echt mal
am Morse packen. Ja, es ist eine Liga, die immer wieder verzaubert und alle Erwartungshaltung über Bord schmeißt. Ja, für mich ist es jetzt auch erstmal eine ganz andere Betrachtungsweise, weil ich jegliche Emotionalität verloren habe. Und dieses so, oh, man ist dann ja auch immer so, wer ist Konkurrent? Oder freut man sich, wenn Leute Punkte lassen, von denen man glaubt, dass sie dem HSV in der Tabelle gefährlich werden können und so weiter. Das ist alles weg, alles über Bord. Ich kann das komplett neutral jetzt mir anschauen und stelle fest, dass meine Prognosen ganz offensichtlich zu einem großen Teil auch für die Tonne sind, Stand jetzt. Hertha habe ich immer so als, und ich glaube, daher rührte das noch, weil ich habe Hertha immer als Gefahr für den HSV wahrgenommen, weil das ein großer Club ist, weil die Möglichkeiten haben. Und ich dachte immer, okay, wenn ich die jetzt auch für mich selber so hoch bewerte, dann ist das emotional die Fallhöhe nicht so hoch und so weiter. Aber stellt sich raus, wenn man sie ein bisschen objektiver, und das hätte ich vielleicht mal machen sollen, betrachtet, sieht man schon auch Probleme.
Sie sind eine Gefahr für sich selbst.
Da muss ich mich ein bisschen korrigieren, da muss diese Neutralität erst noch so richtig sich manifestieren und mit einfließen in meine Beurteilung der einzelnen Vereine. Und viele Leute aus Berlin, immer wenn ich gesagt habe, ja, Hertha steigt auf und so, viele Leute haben sich gemeldet und gesagt, ey, hör mal auf, die sind nicht an dem Punkt, wo du sie siehst. Und ich muss jetzt eingestehen, ja, ihr habt recht.
Aber das Kleingedruckte ist doch, wenn der Trainer sich vor dem ersten Spiel in der Saison hinstellt und sagt, wir sehen uns selber da, weil die ganze Mannschaft sagt, wir wollen aufsteigen und sowas alles. Und du bist nach 4 Spieltagen mit 2 Punkten und ohne Sieg und einem geschossenen Tor 17.
Ja, aber da hast du schon ein geschossenes Tor. Und du spielst zu Hause im Olympiastadion gegen Elversberg, die ja auch einen Umbruch hinter sich haben.
Ja.
Und zeigst dann so eine offensiv lahme Leistung, die nur darauf besteht, wie bringen wir den Ball irgendwie zu Fabi Rehse, aber ohne sich wirklich zu überlegen, wie binden wir überhaupt Fabi Rehse richtig ins Spiel ein. Das ist schon wirklich hart gewesen, dieses Spiel sich anzuschauen. Ich habe es in der Konferenz geguckt und immer, wenn sie da hingeschaltet haben, hat Elversberg kombiniert und Hertha hat dann entweder tief gestanden oder den Ball weggebolzt. Also da hatte ich schon erwartet, dass eigentlich eine Mannschaft mit diesen Spielern auch ein bisschen mehr spielerisch anbietet. Das war ja meine Hoffnung irgendwie, dass eine Mannschaft mit einem Rehse drin, mit einem Cousins im Mittelfeld, dass die fußballerisch in dieser Liga überzeugen kann. Und das sieht momentan überhaupt nicht danach aus.
Ja, ich frage mich auch bei Hertha, ich habe jetzt gar nicht so viel davon gesehen, aber ich habe es neulich bei der anderen Zweitligasendung auch schon mal gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben gesagt, okay, Rehse müssen wir halten. Das ist unser Fixpunkt. Und alle Bemühungen werden investiert, um das klarzumachen, um ihn zu verlängern und so weiter. Und dann ist er jetzt so das Aushängeschild. Und dann liegt alles auf ihm jetzt. Und jetzt wird er, so wie ich es richtig verstehe, zentral eingesetzt.
Ja.
Zentraler Stürmer.
Und dann geht's schon los.
So, und das verstehe ich nicht, weil die Message dahinter ist ja, okay, der muss jetzt alles machen. Jetzt muss er auch noch sich selber die Flanken in die Spitze bringen. Und als jemand, der Fabi Rehse wirklich schätzen, aber auch fürchten gelehrt hat, hat HSV immer lange auseinandergenommen, was er gemacht hat, ist, der kam mit seiner Dynamik immer über die Seite und hat da die Spieler überlaufen und ist dann entweder hat er eine Flanke gezogen oder ist irgendwie nach innen rein oder so. Aber er ist ein Flügelspieler. Also der hat auf dem Flügel diesen Status erreicht und jetzt wird der ins Zentrum gezogen, positionsfremd eingesetzt, was, wie gesagt, auch ein Symbol ist, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Aber man beraubt ihn doch vielleicht auch ein Stück weit seiner Stärken.
Also man muss sagen, er ist immer noch auf dem Flügel. Also er ist nominell Mittelstürmer, aber er ist immer noch häufig nach links und nach rechts ausweichen. Er hat mehr Freiheiten denn je. Also er ist der absolute Starspieler, aber er bekommt halt nicht diese Unterstützung. Und das war letztes Jahr ein bisschen besser gelöst. Also ja, auch wenn er viel verletzt war, aber dann immer, wenn er ins Laufen gekommen ist, hat er die Zuspiele bekommen, hat er halt Außenstürmer gehabt, die halt auch mal einen Gegner auf sich ziehen. Momentan ist das so, gucken wir, wo Rese ist. Ist er jetzt links, ist er jetzt rechts ausgewichen? Und aber er ist gar nicht mehr in diesen Situationen, wo er halt mit Vollgas aufs Tor zu gehen
kann. Und dann bei aller Liebe, das ist Fabian Rese sicherlich ein sehr guter Spieler, der sicherlich auch in der Bundesliga in der Hälfte der Teams eine sehr gute Rolle spielen würde. Aber es ist immer noch Fabian Rese, der jetzt nicht in der Lage ist, in einer zweiten Liga, wo 18 von 18 Mannschaften, da würde ich auch selbst Herder mit einziehen, der anderen Truppe trotzdem sagen, hier, komm mal hier in 16, gucken wir mal, was hier passiert. Wir machen jetzt mal gar nichts außer dich kaputt. Da kannst du doch nicht erwarten, dass Fabian Rese alleine gegen eine dann doch hier immer noch gestandene Elversberger Verteidigung einfach alleine sich durchsetzen kann. Und das ist in meinen Augen das Mismatch in der Idee von dem, wir setzen alles auf Rese, wir geben ihm Freiheiten, dem bringen aber keine Freiheiten, wenn du auch als Team im System nicht weißt, wo seine Freiheiten ihn hinführen. Wenn er auf dem Flügel war, wusstest du genau, wo du da hingehst und welche Stärke da kommt, dann kann sich das Team darauf einstellen. Jetzt, also gehst du um ihn rum, spielst ihn zentral an, schickst ihn lang, kommt er zurück. Also ohne jetzt auch da vier Hertha-Spiele geguckt zu haben, aber alleine aufgrund genau das, ich habe das gelesen, ich habe mir ein bisschen was angeguckt, denke ich mir so, das ist der verlässt ihn da ein kleines bisschen verhungern. Wo wir dabei wären, dass, also ich nicht glaube, dass dieser Trainer da lange noch in dieser Rolle sein wird, alleine schon aufgrund der Tabellenkonstellation.
Ja, auch und aufgrund auch der Art des Fußballs, die da gespielt wird, glaube ich, dass viele Herr Thaner schon sechs.
Ja, aber wenn die sechs Punkte hätten und spielen scheiß Fußball, dann ist es wie Hertha seit 10 Jahren, dann machen sie halt weiter und dann gehen sie hoch. Ja. Jetzt machen sie nicht mal mehr Tore. Also, und die haben Fabian Rese, den teuersten Spieler der Liga, da vorne alle Freiheiten gegeben. Das ist so wie Cristiano Ronaldo in seinen Hochzeiten. Das ist auf Zweitliganiveau. Es ist echt gefährlich. Wobei man ja auch aber wiederum sagen muss, und deswegen großes Mea Culpa auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Elversberg habe ich auf jeden Fall eher gedacht, das könnte eng werden, Trainer weg und die wissen. Dann wurde ich schon auch an der einen oder anderen Stelle, es gibt ja so ein paar Leute, mit denen ich auch über ein paar Teams schreibe, auch schon ein bisschen so angezählt und ausgelacht dafür, dass die Experten vor Ort sich einig darüber waren, dass diese Truppe jetzt nicht in sich zusammenbrechen wird. Ja, die haben ein bisschen Aderlass, aber die sind im Kern ja trotzdem noch da. Und es ist erschreckend, also positiv gemeint, erschreckend zu sehen, wie konsequent die da bei dem weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Die sind absoluter Aufstiegskandidat mit dem Fußball, den sie spielen.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass sie auch fürs Selbstbewusstsein direkt merken, das geht hier weiter, hier bricht nicht irgendwas zu Ende, auseinander und es ist zu Ende. Sondern die, die funktionieren. Das finde ich auch erstaunlich. Da kommen ja auch noch ein paar Neuzugänge, ne? Also jetzt kommt noch ein Otto Stange. Wie geil ist das denn? Otto Stange wird natürlich nur verliehen, nach Elversberg verliehen. Das ist
hält sich die Emotion jetzt hier am Tisch ansonsten relativ.
Also fucking Otto Stange, ey. Checkt mal, wer das ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube allerhöchstens, wenn man die Doku geguckt hätte, hätte man vielleicht eine emotionale Verbindung dazu, aber ansonsten ist das halt Otto Stange.
Ich habe den noch nicht gesehen. Ist Otto Stange da viel dabei?
Es gibt nur die eine Situation, wo er nämlich dann reinkommt und vom Trainer hochgeht und dann muss er, glaube ich, mit dem Schein ins Spiel oder so. Er kriegt seinen Raum und dann nutzt er den und macht eine Hütte und so und dann jubeln alle. Da kommt diese Emotion her hier gerade.
Nein,
er versucht sich an der zweiten Liga zu beteiligen.
Nee, Otto Stange, also der ist ein Junge, der ist glaube ich 18, aber der ist halt ein Hamburger Junge, der war früher.
Und der heißt Otto.
Und heißt erstmal Otto Stange. Der ist halt sinnbildlich für diese Identifikation mit dem Verein und so weiter, weil der einfach ein geiler Typ ist. Aber aber der kann fußballerisch auch was, ne? Also das ist nicht so, dass der nur irgendwie ein Meme ist, sondern das ist auch ein guter Kicker, von dem kann auch Elversberg noch profitieren. Also die gehen auf jeden Fall den Weg mit den Laien weiter. Und das hat ja bislang auch gut funktioniert. Und wenn es ein Umfeld gibt, wo Talente sich gut entwickeln, dann ist es Elversberg gewesen in den letzten Jahren. Man wird sich zeigen, was Horst Steffen da für einen Anteil dran hat. Aber mich haben sie auch überrascht. Ich hatte sie sogar als Absteiger getippt, weil ich gedacht habe, okay, der Umbruch ist so gigantisch, inklusive Trainer. Das ist sehr, sehr schwer, das mit so einem kleinen Standort wie Elversberg zu kompensieren. Aber die machen einfach weiter, strafen mich komplett Lügen.
Gehen sie halt als Aufsteiger hoch und nicht als Absteiger
hoch. Gehen sie vielleicht wieder hoch, wer weiß es schon, ja.
Aber
lass uns mal in der Elendszone, ganz kurz, bevor es jetzt hier vogelwild wird, lass uns mal ein bisschen in der Elendszone bleiben. Wir haben jetzt hier mit Berlin angefangen und schon mal so oberflächlich analysiert, woran das jetzt so liegen könnte. Es ist ja nicht nur Fabi Rese, also das Gefühl ist ein Stück weit, dass die gesamte Kaderzusammenstellung vernachlässigt wurde zugunsten eines Fabi Rese. Ja, der macht das schon. Weil wenn ich mir zum Beispiel Hannover angucke, die haben einen unfassbaren Umbruch. Aber schlau gemacht. einen Trainer und genau gesagt, was brauchen wir für Leute, um dieses System mit Leben zu füllen. Und das Gefühl habe ich halt bei Berlin nicht, dass da wirklich eine Idee am Anfang steht und um die Idee herum irgendwas gebaut wird. Sondern die Idee heißt Fabi Rehse.
Ja, so ein Stück weit schon, ja. Das muss man ehrlich konstatieren. Auch die Abwehr hat ja jetzt auch wieder mehrfach gepatzt in diesem Spiel. Wieder so eine Geschichte, wo du vielleicht dann hättest rein investieren können müssen. Habe ich aber auch vor der Saison nicht so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so ein Problem werden könnte. Ja, und dann bist du dann an dem Punkt, wo du jetzt gelandet bist.
Hm. Ja, also die müssen aufpassen. Komm, wir machen weiter. Wir haben lang genug darüber gesprochen. Lassen wir mal über Bochum sprechen, die als Absteiger naturgemäß, gerade als jemand, der ein paar Jahre erste Liga geschafft hat, auch als Aufstiegskandidat gelten. Ne? Das hat jetzt auch noch nicht so funktioniert. Ich glaube, Dieter Hecking hat sich noch Hoffnung gemacht, ein paar neue Spieler zu bekommen. So Deadline Day, also muss noch ein bisschen was geschehen. Ja. Was ist das Problem in Bochum?
Dass sie keine Tore schießen tatsächlich, ist jetzt gegen Preußen Münster das Hauptproblem gewesen. Also sie hatten schon durchaus die Chancen und sie hatten auch immer wieder geile Ballgewinne, mit denen sie dann mit Tempo umschalten konnten. Haben dann vorne die Dinger nicht gemacht. Und wenn du auch den Kader dir anguckst, wenn die Hoffnungen auf Hofmann liegen, dann ist das schon mal nicht die besten Hoffnungen. Wenn du halt siehst, dass ein Wetjen jetzt auch auf dem Flügel aufhelfen muss, wo er auch dann nicht ganz sich wohlfühlt. Da sind so ein paar Spieler, die positionsfremd aktuell spielen müssen. Ja, und da hast du halt schon die Hoffnung, dass du dann das besser hinbekommst, aber auch viele in der Spielanlage sind sie mir auch noch ein bisschen zu sehr auf dieses Konterspiel jetzt fixiert, dafür, dass sie jetzt ein Zweitligist sind und auch ein Absteiger sind, der ja auch dann gegen den Preußen Münster spielen möchte, dass sie da dann nur 40% Ballbesitz haben, ist schon ein interessanter Wert zumindest mal, aber auf jeden Fall, du merkst schon, dass die individuelle Klasse vorne einfach ein Stück weit fehlt und das ist auch das, wo sie das haben wollen. Ich verfolge immer gerne den so ein bisschen aktuell Philipp Rentsch, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, VfL Bochum Blogger, tief im Westen. Der hat momentan so ein bisschen im Clinch mit Dieter Hecking und sowas auch. Und Dieter Hecking hat ja auch lange gesagt, ja, wir brauchen keine neuen Stürmer. Und jetzt sagt Dieter Hecking aber auch, ja, wir brauchen neue Stürmer. Da geht es dann immer auch um so taktische Details. Also sehr interessant. Da ist auch schon sehr viel Druck auf dem Kessel, hat man das Gefühl. Also,
ja, ist auch logisch.
Schmallippig, Dufner schmallippig.
Aber es ist doch auch logisch, wenn du als VfL Bochum absteigst, aus 4 Spielen nur einen Sieg holst, den ironischerweise gegen Elversberg, was aber auch heißt, dass du mit dem Fußball, der in der zweiten Liga gespielt wird, und da sind ja herzlich willkommen Darmstadt, Schalke und Münster, jetzt 3 Truppen, die ganz genau wissen, wie sich diese liebgemeinte Drecksliga halt auswirkt auf alle, die da reinkommen und auch denken, sie wollen auf der Party mitspielen. Und Elversberg die einzigen sind, die fußballerisch versuchen, etwa eine Lösung zu finden von den Vieren. Das ist das Problem vom VfL Bochum. VfL Bochum ist im Moment noch nicht darauf eingestellt, Zweitliga-Fußball zu spielen. Sie sind immer noch darauf eingestellt, Erstliga-Fußball-Abstiegskampf zu spielen. Und ich kann mir noch nicht so vorstellen, als ob Hecking das hinkriegt, das umzustellen. Weil der Grund, warum er da gelandet ist, ist ja auch, um Leute zusammenzuholen, um irgendwie eine Einheit zu schaffen und um irgendwas noch zu retten. Das haben sie nicht geklappt. Und das alleine reicht in der zweiten Liga nicht, um mit dem gleichen wieder hochzugehen. Da musst du schon eine Macht, also ein Gewicht irgendwie auch auf den Platz bringen.
Da stimme ich dir voll zu. Ich habe auch das Gefühl, er ist momentan so ein bisschen schmallippig, was man von ihm gar nicht kennt. Sehr unsouverän auch. Der wirkt momentan ein bisschen überfordert mit der Situation in Bochum.
Der zweite Kandidat, wo ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher bin, dass da relativ bald eine Lösung gefunden wird. Weil den Stress, der da jetzt ankommt, dafür die Antworten zu haben in dieser Liga, er ist eigentlich erfahren genug. Aber mir fehlt die Idee gerade. Ja,
man muss fairerweise dann trotzdem dazu sagen, in der zweiten Halbzeit war das ein Sturmlauf und das ging nur noch auf ein Tor. Also sie hat noch
Aber das ist ja immer noch Preußen-Münster.
Noch Preußen-Münster, hast du auch wieder recht.
Wir wünschen jetzt nicht Preußen-Münster in die obere Tabellenregion. Das ist ein Abstiegskandidat, die machen 2 tolle Hütten auch, aber dann hat Bochum keine Idee.
Das ist guter Typ.
Ja. So, ich finde zum Beispiel, wir sind ja auch einer drunter, das müssen wir nicht lange, wer sonst springt. Aber auch Nürnberg ist halt krass, finde ich, ne? Wenn du anguckst, wie die auf dem Transfermarkt ja auch jetzt wieder dabei sind, auf jeden Fall überall Ausrufezeichen zu setzen. Aber sie auch und irgendwie offensichtlich einen Trainer haben, der es nicht schafft, das umzusetzen.
Nürnberg ist auf dem Weg, der reichste Drittligist der Welt zu werden.
Aber ich finde es krass. Und ich glaube nicht daran, dass dieser Keller, wie er sich jetzt gerade aufstellt, am Saisonende der Keller ist, der da zusammenbleibt. Aber was für die Teams, die wir jetzt alle aufgeführt haben, ja gilt, ist, die haben jetzt mindestens schon 7 Punkte Rückstand auf Elversberg.
So.
Oder 10 auf Hannover.
5 auf Preußen Münster.
Ja, genau. Ja, genau. Aber ich rede gar nicht von Abstiegskampf.
Ach, du redest von Aufstiegskampf.
Ich rede schon von Aufstiegskampf. So.
Ich dachte, Elversberg war ich nur so geistig. Ja, klar.
Ja, aber also, nimm dir Düsseldorf. Da ist das ein bisschen, wenn du das Spiel gegen Karlsruhe gesehen hast, das ist halt ein 0-0-Spiel, wie ein 0-0-Spiel halt mal sein kann. So, das, die ziehen da noch hoch, gewinnst du 2 Spiele. Aber so Kiel, Bochum, Hertha, Nürnberg, das sind jetzt mal 9-11 Punkte auf Hannover 96. Die in meinen Augen, ich glaube, das wird eine ziemlich langweilige Meisterschaftssaison dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Und über den müssen wir unbedingt noch reden. Noch eine Truppe, die überraschenderweise, glaube ich, mitrennen wird. Aber die da unten, die haben jetzt Rückstand auf Karlsruhe, Darmstadt und Elversberg und so. Den müssen sie erstmal wieder aufholen.
Ja, absolut, ist natürlich früh in der Saison und wir wissen alle, Inkonstanz ist die Konstanz der zweiten Liga. Das bedeutet, das ist natürlich alles möglich mit 1-2 Siegen und so. Wie oft hatten wir das im letzten Jahr auch, dass dann irgendwer in der Pole Position war und hat die weggeschmissen innerhalb von 2-3 Wochen, sah es wieder anders aus. Also da vertraue ich mal gar nichts. Lass uns mal so ein bisschen die Struktur beibehalten und sagen, wir wabern jetzt von unten nach oben. Wir werden natürlich dann über Hannover noch dann auch sprechen. Da sind doch jetzt einige Vereine bei, jetzt auch, also qua Nürnberg, die immer wieder ihre Spieler verkaufen, wo man aber auch sich fragt, was machen die mit dem Geld? Brauchen die das, weil der Betrieb so teuer ist, dass sie darauf angewiesen sind und das Geld verschwindet direkt? Oder kann man das eben auch nutzen, um wirklich dann zu sagen, ich hole jetzt mal einen 5-6 Millionen Transfer oder 2-3 Millionen Transfers oder sowas? Weil die kriegen ja die Kohle, die haben jetzt, ich glaube, 12 Millionen bekommen.
Ne? Für Kaspar Janda bekommen aus Senden,
ja. Was übrigens lustig ist, weil Nürnberg das gleiche mit Stuttgart gemacht hat, wie Stuttgart mit den Bayern, weil die wollten ja auch Kaspar Janda haben und haben viel Geld geboten und Nürnberg hat gesagt, nö. Ja. Und dann kam England und die zahlen halt andere Summen. Ja. Deswegen auch da hat Nürnberg im Kleinen im Vergleich alles richtig gemacht. Und das ist eine Menge Geld für einen Zweitligisten.
Das ist riesig viel. Die haben ja in den letzten Jahren schon sehr viel Geld gemacht. Also die sind ja, schwimmen ja so ein bisschen in Geld. Ja. Was es nicht leichter macht, weil natürlich die anderen Teams dann auch wissen, du hast Geld, wenn du einen Spieler haben willst. Und es ist ja natürlich leicht gesagt, okay, gibst du die 12 Millionen, gibst du 5 Millionen dafür für einen neuen Spieler aus, aber ein 5-Millionen-Spieler hat auch einen 5-Millionen-Gehalt. Mhm. Also jetzt nicht 5 Millionen pro Jahr, aber der hat halt ein Gehalt, das dann wieder droht, dein gesamtes Gehaltsgefüge zu sprengen. Also so leicht ist das gar nicht, dann zu sagen, wir reinvestieren das jetzt alles in einen Spieler, sondern eher muss dann halt die alte Moneyball-Weisheit ran. Wir wollen jetzt diesen Spieler ersetzen, wir brauchen 3 Spieler, die diesen einen Spieler ersetzen.
Ja.
Ich habe gerade Moneyboy verstanden. Dachte, Moneyboy. Okay, was kommt jetzt von Moneyboy? Nein,
Moneyball. Das alte wie need 3 players to that average.
Nur
kurz.
Ja, ich habe die gleiche Nachricht gekriegt. Ja,
okay.
Gehört nicht hierher, aber.
Doch, schon Fußball im weitesten Sinne, aber nicht falsche Sendung.
Ja.
Ja, also Nürnberg noch Probleme und viele Leute sehen ja auch Miro Klose durchaus skeptisch, ne? Also
ich sag das.
Wird er immer ein bisschen anders behandelt, weil es ist Miro Klose. Hallo?
Ja, aber deswegen hat er auch verdammt viel Credit und so. Ja. Also und der, guck mal, das ist so ein bisschen mit wenn so ein Sandro Wagner bei Augsburg reingeht und so. Du erwartest ja schon von denen, wenn sie auf die andere Seite wechseln oder an die Seitenlinie wechseln und die Vereine das Vertrauen, also heute, muss ich sagen, das ist vor 10, 15 Jahren was anderes hier, heute, dann ist es ja eine Trainerausbildung, die dir grundsätzlich sagt, ja, der weiß, wovon er redet. Das ist nicht nur, wir holen uns Lothar Matthäus, weil das Lothar Matthäus ist, und setzt ihn an die Linie, sondern da gibt's eine Ausbildung dahinter. Und der wird er bisher de facto nicht gerecht. Und dann ist die Frage, ist es vielleicht auch einfach, was ich auch schon oft gelesen habe, dieses fehlende, also, ich liebe Miro Klose dafür, dass er Werder Bremen sehr erfolgreich Tore gemacht hat, aber er war nie der Mann für Interviews, geschweige denn dafür. Ich stelle mir vor, wenn der in der Kabine steht, da höre ich mir lieber 34 Mal in der Saison Polzin an, wie er mich anschreit, als Miro Klose. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Miro Klose mich motiviert, mich anschreit und mich auf den Platz schickt. Und vielleicht ist dann am Ende in irgendeiner Ansprache irgendein Element, was dann doch fehlt, gerade um diesen Talenten den Kick zu geben. Ja, alles Spekulation, aber die Ergebnisse sagen das gerade.
Ja. Man muss ja auch fairerweise sagen, es waren alles sehr enge Spiele, sehr knappe Spiele. Wir sind natürlich jetzt in der Situation, wo sie
punkten
müssten. Ja, klar. Es ist nicht so, dass sie komplett auseinanderbrechen in irgendeiner Weise. Sie haben immer noch ihre guten Aufbau-Moves, sie haben immer noch eine defensive Stabilität halbwegs drin. Und der heißt ja auch ein bisschen armes Schwein. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt auch so öffentlich alleingelassen wird mit den ganzen Dingern und dass er dann quasi in der Pressekonferenz dann erklären muss, was machen sie jetzt mit Janda? Und er weiß selbst gefühlt noch nicht die Wahrheit, weil er halt das 10 Minuten vorher erfahren hat, dass der Spieler jetzt doch gehen muss, nachdem sie halt den ganzen Sommer, wie du gesagt hast, alles gemacht haben, damit er bleiben kann. Und auch gesagt haben, das ist unser Spieler, um den bauen wir die Mannschaft herum auf. Also das ist auch eine sehr undankbare Aufgabe, die er da zu erledigen hat in Nürnberg. Mhm. Ich hoffe für ihn, weil er ja auch ein sympathischer Kerl ist, dass er die noch ein bisschen erledigen darf.
Absolut. Klar will man so jemanden, auch gerade wenn man da nicht emotional involviert ist, will man den einfach sehen. Mhm. In der Liga. Gut, Kiel finde ich auch noch bemerkenswert, auch Absteiger. Ich dachte ja so, okay, für die ist es vielleicht gar nicht so schwierig, weil die auch in der ersten Liga diesen Spielstil grundsätzlich mal beibehalten haben, den sie in der Aufstiegssaison gefahren haben. Das ist ja dann immer so, wenn du dann oftmals so lange Jahre erste Liga als Außenseiter spielst, bist komplett auf Defensive hinten dicht machen und so weiter. Und dann auf einmal musst du in der zweiten Liga vielleicht mehr den Ball haben, mehr das Spiel machen und selber Abwehrriegel knacken. Dann ist diese Umstellung nicht so einfach. Aber ich dachte so, wenn, dann Kiel.
Ja.
Aber auch die haben keinen richtig guten Start. Sie haben gegen Hannover die Mannschaft der Stunde gut mitgehalten, 1-0 geführt, muss man sagen. Das war trotz der Niederlage vielleicht dann durchaus auch ein Lichtblick. Aber die Punkteausbeute 3 nach 4 Spielen ist ein bisschen wenig.
Aber genau da würde ich auch trotzdem das als Messungsgrad nehmen. Denn ich meine, die haben vorher auch am ersten Spiel in Paderborn, glaube ich, ne? Auch unglücklich. Mhm. Dann Bielefeld, auch eine Mannschaft der Stunde.
Ja, und Wahnsinnsstatistik. 6 Gegentore, 5 nach Standards. Ja. Kiel. Also wo du denkst, okay, im Spiel scheinen sie gut mithalten zu können.
Krass, du hast recht. Ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt und genau das war auch der eine Tonfall, dass es hieß, sie sind standardanfällig gerade.
Ja, die sind, waren letztes Jahr schon, jetzt sind sie mega standardanfällig. Ja. Aber wie gesagt, in
dann ist das die Antwort.
4 Spielen, 5 Gegentore nach ruhenden Bällen und auch gegen Hannover, hast du ja gesagt, halten sie gut mit. Ich habe das mir auch angeguckt. Hannover, wie immer, spielstark, aber die kommen da gar nicht so richtig durch. Müssen da viel mehr hinten rumspielen, als ihnen vielleicht lieb ist. Werden auch mal wieder gepresst. 0 auch dann mit ein paar Befreiungsschlägen. Oder das, oh, da kannst du ja doch Hannover ärgern. Und dann 2 Standards, zack, das Ding ist gedreht.
Und ich glaube, da ist auch das, Kiel kommt mehr mit dem Fußball in der zweiten Liga an, glaube ich, so als das zum Beispiel bei Bochum der Fall ist. Standards sind halt eklatant. Also, und das ist halt nicht, stellst du um, aber wenn du es hinkriegst, da irgendwie eine Stabilität reinzukriegen, dann verlierst du vielleicht nur 1 von den 3 Spielen und dann siehst du tabellarisch schon anders aus. Deswegen mache ich mir bei denen am wenigsten Gedanken.
Du bist aber immer noch kein Spitzenteam, muss man fairerweise dazu sagen.
Nö.
Dann sieht es ein bisschen besser aus, aber der Kader ist ja auch mega umgebaut worden. Du hast auch das Gefühl da, okay, da greift auch noch nicht jedes Rädchen rein, auch wenn sie jetzt ein gutes Spiel gemacht haben. Und dann kommt halt die Standardanfälligkeit obendrauf, aber an und für sich, wenn du das in den Griff bekommst, kannst du dich irgendwo im Mittelfeld einpendeln, was ja schon mal...
Ich glaube, bei Kiel ist ja auch nicht der Must, jetzt wieder als Zweiter hochzugehen. Ja, den Wunsch haben sie alle.
Wenn du schon mal geleckt hast, glaube ich, willst du es ja dann nochmal... Dann willst du sagen, okay, wir gehören zu den Top 20 Teams, sind dann halt dann jedes Jahr hoch runter, aber.
Im Zweifel. Also auch da gilt noch mehr. Sagen wir mal so, ich sehe bei so Bochum und Nürnberg und Berlin strukturellere Probleme, als ich die gerade bei Kiel sehe. Das wirkt alles ein bisschen unglücklicher als bei den anderen vielleicht.
Ja, so. Absolut. Gucken wir mal ein bisschen die Tabelle hoch und lass uns mal vielleicht so auf die Lichtblicke schauen. Alles so, was so ein bisschen im Mittelfeld ist, das finde ich jetzt noch gar nicht so ein Ausreißer in irgendeine Richtung. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, gegen wen du so spielst.
Einspruch höher, Herrn, Preußen Münster und Eintracht Braunschweig mit 7 Punkten.
Naja, aber ich bin ja bei Lichtblicke. Lass mich doch mal
die
auch zu Ende bauen, bevor du sie einreißt.
Tut mir leid.
Und ich würde gerne zu den Lichtblicken kommen. Und ja, da hast du absolut recht. Da ist natürlich ein Preußen Münster absolut zu nennen. Da war das so, ich war hin und her gerissen. Tippe ich sie als Absteiger oder tippe ich sie als Überraschung? Ich habe auch ein bisschen so im Vorfeld mich schlau gemacht und gesehen, okay, die haben einen neuen Trainer, sehr vielversprechend und haben auch ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht. Die haben den Spielstil umgebaut, die wollen jetzt mehr mitspielen und den nächsten Schritt gehen. Dann habe ich mir die Liga so angeguckt und dachte so, ja, das ist ambitioniert und es klingt alles gut. Man weiß natürlich noch nicht genau, wie sich das dann auf dem Platz darstellt. So. Aber wer in der Liga hat weniger Möglichkeiten, als in Preußen Münster, habe ich mir gedacht, okay, pass auf, was sind die üblichen Verdächtigen, das ist natürlich Dresden, das ist vielleicht ein Braunschweig und so weiter. Aber dann irgendwann, okay, habe ich mich schwer getan, Vereine zu finden, wo ich dachte, okay, ja, die lässt Preußen Münster klar hinter sich. Naja, okay, das ist vielleicht ein bisschen, die werden jetzt schöner spielen und so weiter. Aber wen sollen die alles hinter sich lassen? Und jetzt stellt sich raus, nee, also es funktioniert, stand jetzt richtig gut bei Münster. Und wer sie als Überraschung getippt hat, hat auf jeden Fall für den Moment mal nichts verkehrt gemacht.
Nö, auf jeden Fall nicht. Hat mich auch überrascht. Muss auch gestehen, ist einer der Vereine, die ich am wenigsten kenne in der zweiten Liga. Die hat man dann letztes Jahr häufig nur gesehen, wie sie hinten drin stehen. Aber die scheinen ja auch diesen Sprung jetzt, wie du es gesagt hast, ganz gut geschafft zu haben. 16% Ballbesitz gegen Bochum. Musst du auch erstmal hinbekommen in der Form. Haben natürlich jetzt auch ein Stück weit Glück gehabt. Aber ich glaube, diese 7 Punkte nehmen sie dankbar mit in den Abstiegskampf, den sie irgendwann bestreiten werden.
Das ist ja die Rechnung, um die es da geht. Ja. Und da, finde ich, sind sie genau wie Braunschweig zwei Truppen, die gerade auf jeden Fall überraschen damit, dass sie, Mann, die Floskel passt einfach und ich will sie nicht nennen, aber trotzdem die von vornherein wissen, worum es für sie hier geht in dieser zweiten Liga. Also die haben beide 7 Punkte gesammelt, die ihnen in dieser Endabrechnung mit den anderen Kapaiken, die sie im Abstiegskampf haben, helfen wird. Wobei ich dann auch ganz interessant finde, dass dieser Ramsak, Juniorennationalspieler, der gerade von Leipzig nach Braunschweig gewechselt ist, das hat mich so ein kleines bisschen verwundert. Ich weiß nicht, ich kenne den jetzt nicht so gut, als dass ich den einschätzen kann, ist ein junger Stürmer. Dann denke ich mir aber wieder, wenn ich angucke, wie diese Liga abläuft und sowas alles, vielleicht ist das sogar dann so ein Unterschiedsspieler, der dafür sorgt, dass Braunschweig am Ende gar nichts mit dieser Liga zu tun hat, wenn der unbedarft Junge da in diese Liga kommt.
Ja, ein Spieler, aber du musst halt in dem Alter einfach spielen.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das ein schlauer Karriereweg ist, wenn du zu einem Verein gehst, der dir sagt, pass auf, wir setzen auf dich, die Qualität um dich herum ist auch nicht so, dass du jeden Spieltag Angst haben musst, ob du auf der Bank landest und so. Das ist einfach wichtig. Deswegen, ich finde es schlau, irgendwo hinzugehen, wo du safe spielst.
Mhm. Ja. So, ja. Nur eine kleine Randnotiz. Aber ich war beiden positiv überrascht davon, wie gut die das durchziehen.
Ja, absolut. Genau. Bielefeld hatte ich stärker eingeschätzt, weil sie eben aufgrund der Pokalsaison und dann auch aufgrund des Auftretens in der dritten Liga habe ich schon gedacht, okay, da, die haben natürlich auch ein paar Leute verloren jetzt so, ne? Ein Oppi. Was guckst du so?
Weil du Bielefeld jetzt gerade so schlechter redest als
Bielefeld ist top aufgestellt.
Die sind Fünfter mit 7 Punkten, ne?
Und haben nur, wenn sie das Ding gewonnen
haben. Ich habe den Vergleich zu Münster jetzt gezogen.
Ach so. Ja, gut, okay. Tut mir leid.
Weil beide bei 7 Punkten stehen und ich hätte Bielefeld vor der Saison.
Tut mir leid, dann war ich
besser als. Vielleicht ist auch nicht smart genug ausgedrückt, aber ich hatte. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass mich Bielefeld weniger wundert als Münster.
Ja, gut.
Weil ich, obwohl sie Aufsteiger sind, sie schon besser als Münster eingeschätzt hatte. Jetzt stehen beide bei 7, aber da verwundert mich das einfach nicht so. Ich finde es nicht so überraschend, weil das ist für mich einfach die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte, einer da ist auch einfach eine Substanz hinter. Und deswegen glaube ich schon, dass Bielefeld eher nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
Ist auch krass, wenn du guckst, Bielefeld reist nach Braunschweig, hat 70% Ballbesitz, hat auch die besseren Chancen und du denkst dir nachher, ja Mensch, das ist eigentlich blöd, dass Bielefeld da nicht noch mehr gezeigt hat und dass sie das Ding nicht gewonnen haben. Das zeigt ja schon, dass da eine Anspruchshaltung da ist, die dann einen Aufsteiger normalerweise nicht hast. Und ich glaube, mit 7 Punkten nach 4 Spieltagen als Aufsteiger, wo auch sogar noch mehr möglich gewesen wäre jetzt wie gegen Braunschweig, da kannst du wirklich zufrieden dann auf den Saisonstart blicken.
Ja, 100%ig.
Absolut. Kann man auch in Schalke. Das ist auch wieder so ein Ding gewesen. Schalke, also meine Einschätzung dieses Jahr sind alle für die Katz. Ich hatte Schalke als Enttäuschung, aber einfach auch da habe ich überlegt, so fuck ja, bei Schalke kannst du eine schöne Fallhöhe irgendwie aufbauen. Aber auch da scheint der neue Trainer, zumindest auch was die Ergebnisse angeht, zu greifen. Da waren ja auch, viele waren sich nicht sicher, Mensch, der junge Mann aus Plymouth, was kann der bewirken in Gelsenkirchen? Er hat mal 9 Punkte aus 4 Spielen besorgt. Und was sagt unser Kumpel Pillard jetzt dazu?
Der hat das noch nicht mal hingekriegt, weil der gerade im US-Urlaub unterwegs ist. Aber ich erinnere mich daran, dass wir, ich hoffe, das war hier, dass wir gesprochen haben und ich ja zwischendurch meinte, und am Ende spielt Schalke um Aufstieg mit und keiner weiß warum. Aufgrund des Trainers und aufgrund dessen, was der da verkörpert. Und man muss mal ehrlicherweise sagen, sportliche bisher davor nicht besonders aufgefallen, passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. Ich finde es total krass zu sehen, wie die es wirklich schaffen, mit Minimum und viel Kampfeskraft und großen Choreos hinter auf der Nordtribüne dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft gerade einfach allen Ernstes sich so ein bisschen eine Position, Aufstiegsrennen ist noch ziemlich zu früh, aber im oberen Drittel gerade, man muss das so sagen, ein bisschen positiv gemeint, ergaunert. Und das macht Spaß, ihnen dabei zuzugucken.
Ja, aber das Momentum auf ihrer Seite. Ja. Ich denke mir dann so, guckt der Spieler an, ja, okay, war doch so, wie ich mir erwartet habe. So, wenn dann sie zum Aufsteiger reisen müssen und dann auch vielleicht von ihm was anderes gefragt ist, als einfach nur kämpfen und der Aufsteiger halt dann eben nicht mehr als 3 Spieler nach vorne schickt, dass das dann schwierig wird. Und dann dachte ich schon, ja. Und dann machen sie kurz vor Schluss 11-Meter-Tor. Also jetzt schon den dritten Sieg, den sie in der Schlussviertelstunde eingefahren haben. Also da scheint ja auch Qualität von der Bank zu kommen. Aber
mental,
auch
ne?
Ja, aber die sind wirklich heiß momentan. Die haben doch den Lauf. Aber sie haben jetzt kein Spiel auch richtig überzeugend gewonnen. Also es ist nicht so wie Hannover, dass die sich durch die Liga fräsen, sondern da ist viel Kampf, viel Leidenschaft, viel wir geben bis zum letzten Sekunde alles drin dabei.
Aber das ist ja alles, was Schalke will.
Ja, alles, was Schalke
will. Und wenn du dir das anguckst, ne, gegen Hertha erkämpfen sie sich gegen die großen Aufstiegs-Supermacht der Liga 1-2-1. Dann mit Messer in den Zähnen eine knappe Herzblut-Niederlage gegen Kaiserslautern. Dann das Derby gegen Bochum, knapp, aber verdient gewonnen. Und jetzt dann beim Aufsteiger vielleicht mit einer gewissen Souveränität, aber auch auf jeden Fall kämpferischen Souveränität, bringen sie das Ding hinten raus nach Hause, wären auch ein Punkt glücklich gewesen. Das, und das weiß auch hier, ich meine, die Älteren werden sich erinnern, aber Schalke 04 und Erfolge in der ersten Fußball-Bundesliga war nichts anderes. Es war nichts anderes als das. Guck, erklär mir mal, lass mal zurückblicken, wann ihr das letzte Mal das Gefühl hattet, Schalke 04, die spielen richtig krassen Fußball. Das macht richtig Spaß, den jetzt. Was für eine geile Truppe. Das war immer nur Kämpfen. Ja, ich finde schon auch noch unter Tedesco, als er als Dritter weg.
Boah, als sie Zweiter geworden sind, da war die einzige Taktik, die sie hatten, Flanke.
Also ja, aber gut, zurückstreiche ich. Dann habe ich mir das falsch. Ich hatte Gefühl, das war mehr bestimmt. Dann müssen wir wahrscheinlich in die 90er zurück. Zurück zu meiner Theorie, die ich gerade habe. Die sind gerade dabei zu kochen. Lass sie nochmal zweimal so Spiele gewinnen, dann spielen die halt 34 Spiele Kacke und gewinnen 1-0, verlieren 1-0 und auf einmal ist Schalke 04 das, was Hertha gerne sein möchte.
Haben auf jeden Fall eine Identität und wissen, was sie machen sollen. Und mit diesen Siegen schaffst du auch Selbstbewusstsein. Der Trainer wird gefestigt, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Das kann schon mal eine Welle des Erfolges auch erzeugen, die Schalke da oben festsetzen lässt.
Ich guck mal kurz, Holstein Kiel zu Hause in Magdeburg gegen Greuther Fürth. Mhm.
Ja. Und jetzt reden wir nochmal ganz kurz über den Krösus der Liga. Hannover haben wir, glaube ich, alle hoch gehandelt. Aber eine gewisse Unsicherheit aufgrund der vielen neuen Spieler, aufgrund des neuen Trainers und so weiter, war logischerweise auch nicht vermeidbar. 4 Spiele, 4 Siege, teilweise auch sehr überzeugend. Es scheint so ein bisschen so, dass Hannover allen anderen Teams so einen Schritt voraus ist.
Es könnte halt das Jahr wirklich von Hannover sein. Und wir haben ja auch immer gesagt am Anfang der Saison, ja, sie sind Aufstiegskandidat, aber das wird Zeit brauchen. Mhm. Dass irgendwann werden sie in Lauf bekommen. Und das ist völlig ja Quatsch gewesen. Die sind ja vom ersten Spieltag da. Die sind vom ersten Spieltag überzeugend im Ballbesitzspiel. Du hast das Gefühl, die kennen sich die Spieler, obwohl sie eigentlich alle erst seit ein paar Wochen da in Hannover spielen. Zeigt auch mal wieder, dass dieses Gerede immer bei vielen Clubs so von wegen, ja, das braucht nach einem Umbruch erstmal sich zu finden und neuer Trainer und bla. Kann halt häufig nur Gerede sein, weil wenn du halt eine gute Spielidee hast, du kaufst dir genau die passenden Spieler für diese Spielidee, du ziehst das auch eiskalt durch, du machst da auch keine Kompromisse, dann funktioniert das auch im ersten Spieltag an. Und da sind ja, glaube ich, alle an diesem Tisch große Christian Titz-Freunde.
Ja.
Dementsprechend Mad Love für Christian Titz.
Ja, ich muss jetzt schon zu Kreuze kriechen, dass ich gedacht habe, das dauert länger da. Der wird da Probleme kriegen und braucht eine Hinrunde. Das wird knapp. Ich glaube, ich habe sie nicht unter den 3 Aufsteigern. Ich bin jetzt schon, weiß jetzt schon, dass das Bullshit ist. Ich finde nämlich genau das, was du sagst. Dafür ist diese Liga halt zu ausgeglichen, als dass das nicht auffällt, wenn du merkst, da ist eine Truppe, die ist einfach den, und diesen Vorsprung, den du beschrieben hast, den ich sehe halt de facto. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie du sowohl einheitlich als auch spielerisch den, also wer da hinterherrennen soll, so, das ist auf lange Sicht funktioniert. Dazu sind jetzt schon die Abstände teilweise, was ich am Anfang meinte, jetzt schon relativ groß.
Da wird ja immer eine Krise kommen, wir müssen nicht jetzt 4 Spieltage noch nicht das.
Nee, 102 Punkte nach Hannover 96, deutscher Zweitligameister.
Das wäre mal
was. Ah, nee, warte, das war beim 1. FC Köln so.
Tja. Also, wir gratulieren Hannover 96 zum Aufstieg. Nein, das machen wir natürlich nicht, aber bislang muss man sagen, sehr, sehr gute Arbeit. Das war Zonisliga für heute. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldung. Wie würdet ihr die Liga derzeit einordnen? Habt ihr Dinge, die euch völlig unerwartet getroffen haben oder läuft alles nach Plan? Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und Wiedersehen.